Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist eine neue Buchstaben-Zahlen-Kombination, die viele beunruhigt. B11529. Eine neue Coronavirus-Variante, die zuerst in Südafrika entdeckt worden ist und die noch ansteckender sein könnte als die Delta-Variante. Das befürchten jedenfalls Expertinnen und Experten und auch noch Gesundheitsminister Jens Spahn ist besorgt.
Unser Ziel muss sein, den Eintrag dieser Variante, soweit es geht, zu vermeiden. Das ist das Letzte, was wir jetzt in unserer momentanen Lage noch brauchen können, dass in die Welle hinein noch eine zusätzliche Variante kommt.
Was bisher über diese neue Variante bekannt ist, wie sehr uns das beunruhigen muss und was das für den Pandemieverlauf bedeuten könnte, darüber sprechen wir mit der Wissenschaftsjournalistin Christina Sartori. Wir schauen außerdem auf die Grünen. Sie haben ein bisschen länger gebraucht, aber auch sie haben jetzt die MinisterInnenposten der möglichen künftigen Regierung bekannt gegeben. Und eigentlich hatte sich Grünen-Chefin Annalena Baerbock Folgendes gewünscht.
Wagen wir etwas Neues. Denken wir nicht nur in unseren parteipolitischen Strukturen, in Flügellogiken, sondern denken wir gemeinsam.
Statt Einigkeit also wieder neue, alte Flügelkämpfe, Linke versus Realos. Was da los ist und wer die MinisterInnenposten übernehmen soll, auch das Thema heute im Update. Ich bin Rahel Klein, schön, dass ihr am Start seid.
Deutschlandfunk Nova.
Noch gibt's keinen griechischen Buchstaben für die neu entdeckte Coronavirus-Variante, aber so wie es aussieht, ist diese Abfolge von Buchstaben und Zahlen wohl eher keine besonders gute Nachricht. Expertinnen und Experten fürchten, B11529 könnte deutlich ansteckender sein als die vorherrschende Delta-Variante. Aufgefallen ist sie zuerst in Südafrika, mittlerweile ist sie aber auch schon in einigen anderen Ländern nachgewiesen worden. Was wir bisher wissen über die neue Variante, das klären wir jetzt mit Wissenschaftsjournalistin Christina Sartori. Christina, was weiß man denn bis jetzt über die neue Variante?
Also in Südafrika hat man in einigen Gebieten beobachtet, dass sie sich da sehr schnell auszubreiten scheint. Es gibt da zwar nur wenig Fälle, ungefähr 100, aber man sieht, alle Stichproben, die analysiert wurden, also richtig sequenziert wurden in der letzten Zeit, wo man sich das Genom genau angeguckt hat, da liegt diese Variante vor. Das heißt, die scheint sich noch besser verbreiten zu können als Delta. Besonders ist, dass diese Variante extrem viele Mutationen enthält, also Veränderungen in den Genen. 50 Mutationen hat man da gefunden. Das ist außergewöhnlich viel und das ist der Anlass, warum alle so ein bisschen besorgt sind.
Und was genau machen diese Mutationen? Also warum sind die so besorgniserregend?
Also viele dieser Veränderungen, dieser Mutationen, über 30, die betreffen eine ganz besondere Stelle am Virus, und zwar das Spike-Protein. Und dieses Spike-Protein, das ist der Ort, wo auch die Impfstoffe angreifen. Also die Impfstoffe bewirken ja, dass unser Immunsystem Antikörper produziert, die uns schützen. Ja. Und diese Antikörper, die packen genau da an, wo dieses Spike-Protein ist. Wenn das jetzt aber anders aussieht bei der neuen Variante, dann passen die Antikörper da nicht mehr so gut drauf, dann schützen die eventuell nicht mehr so gut.
Bedeutet das dann auch, dass die Impfung, die wir gerade haben, dann auch nicht mehr gut schützt? Oder was heißt das genau?
Ja, also es ist wahrscheinlich, also wie gesagt, vieles weiß man noch nicht sicher. Mhm. Wahrscheinlich ist es so, dass die Impfung dann zwar immer noch schützt, aber eben viel schlechter schützt als bisher. Also das kann gut sein, dass es dann noch häufiger zu Impfdurchbrüchen kommt. Man weiß es nicht genau, man befürchtet es. Dann wäre es noch wichtiger, dass alle sich boostern lassen, also diese dritte Spritze bekommen, weil das erhöht wiederum diesen Impfschutz so stark, dass man dann davon ausgehen kann, dass dann auch man wieder gut geschützt ist, selbst gegen diese Variante.
Du hast jetzt schon gesagt, man weiß vieles natürlich noch nicht. Die Variante ist ziemlich neu. Wie lange dauert das denn, bis man dann sicher weiß, wie gefährlich diese neue Variante wirklich ist?
Also BioNTech hat gesagt, wir haben jetzt begonnen zu testen, wie gut der aktuelle Impfstoff gegen die Variante wirkt. Das Ergebnis erwartet man in 2 Wochen, so lange wird das dauern. Falls dann die Impfung angepasst werden müsste, dann würde das auch mehrere Wochen dauern. BioNTech sagt, so ein angepasster Impfstoff, den könnten wir innerhalb von 100 Tagen ausliefern. Das wäre absolute Rekordzeit. Mhm. Aber trotzdem, das sind mehr als 3 Monate und das ist schon eine lange Zeit. Und es wäre am Anfang sicher nicht genug für alle Länder auf einmal da.
Und wie sicher ist das jetzt schon, dass die Variante sich eben besser als Delta verbreitet, also noch ansteckender ist?
Das ist noch nicht sicher, weil man sieht es zwar in einigen Gegenden Südafrikas, aber genau da gibt es zurzeit auch relativ wenig von Delta und das ist in Europa anders. Deswegen ist es noch nicht klar, ob sich das in Europa ähnlich abspielen wird jetzt demnächst, ob diese Variante sich hier bei uns auch so viel besser als Delta durchsetzen kann. Das muss man abwarten, das wird man jetzt in den nächsten Wochen sehen.
Du sagst jetzt wird, wenn man genau hingehört hat, also glaubst du, dass diese neue Variante auf jeden Fall nach Deutschland kommen wird? Das wird nicht mehr aufzuhalten sein, auch nicht durch Reisebeschränkungen?
Ja, das, ich glaube, das ist klar. Es wurde ja schon in Israel, Hongkong, Belgien nachgewiesen. Das bestätigt, was wir aus anderen Epidemien wissen, was man auch in der Corona-Pandemie gesehen hat. Man kann so ein Virus nicht aufhalten. Das wird sich ausbreiten. Aber durch so Reisebeschränkungen kann man die Ausbreitung verlangsamen und ein paar Wochen gewinnen. Das kann wertvolle Zeit verschaffen. Die Weltgesundheitsorganisation hat heute noch gesagt, sie sind gegen Reisebeschränkungen. Man könne auch eben durch Masken, Abstand, wenig Kontakte und viel Testen diese Variante kontrollieren. Ich denke, und das denken anscheinend auch viele Politiker, das ist sehr idealistisch gedacht. Und es ist gut, dass viele Länder jetzt schnell handeln. Also lieber in 4 Wochen sagen, das war eigentlich gar nicht notwendig, so gefährlich ist die Variante doch nicht, als in 4 Wochen zu sagen, Mist, die ist doch so gefährlich, wie wir es befürchtet haben und wir haben zu langsam reagiert.
Eine neue Coronavirus-Variante beunruhigt die Fachwelt. Was über B11529 bisher bekannt ist und was nicht, das hat uns Wissenschaftsjournalistin Christina Sartori zusammengefasst. Und man muss bei all diesen ja, besorgniserregenden Nachrichten natürlich auch immer sagen, wir wissen vieles noch nicht abschließend. Das hat auch Virologe Christian Drosten heute nochmal gesagt. Es gibt einfach noch nicht genügend Daten, um das abschließend jetzt zu bewerten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, erst waren sie alle sehr, sehr still. Und dann ist es doch wieder ziemlich laut und ein bisschen chaotisch geworden, zumindest hinter den Kulissen bei den Grünen. Es gab Streit, wer Minister oder wer welche Ministerien bekommt. Anton Hofreiter und Katrin Göring-Eckardt, die sind beide leer ausgegangen. Dafür wird Cem Özdemir neuer Landwirtschaftsminister. Linke versus Realos. Dabei hatte Parteichefin Annalena Baerbock doch vor kurzem noch Folgendes gesagt.
Wagen wir etwas Neues. Denken wir nicht nur in unseren parteipolitischen Strukturen, in Flügellogiken, sondern denken wir gemeinsam.
Ja, denken wir gemeinsam, aber dann war die alte Flügellogik dann doch wieder da. Außerdem sind noch 2 neue Ministerinnen dabei, die vielleicht nicht so viele von uns so gut kennen. Aber auch die beiden wollen wir uns genauer anschauen. Und das machen wir mit Ann-Kathrin Büsker aus unserem Hauptstadtstudio. Ann-Kathrin, wenn man sich die Nachrichten zu den neuen Ministerinnen und Ministern bei den Grünen, die es werden sollen, wenn alles glatt geht, durchliest, dann ist überall zu lesen, das sind die alten Flügelkämpfe, die da jetzt bei den Grünen wieder hochgekommen sind, also die zwischen Realos und Linken. Warum sind diese Flügel so wichtig bei der Verteilung der Posten in der Regierung?
Also ich glaube, ganz grundsätzlich darf man diese Flügellogik gar nicht unbedingt überbewerten. Zumindest darf man sie nicht auf Machtfragen reduzieren, so wie das vielleicht früher auch viel stärker bei den Grünen der Fall war. Diese Logik der Realos und der Linken, das hat ja früher wirklich eine große Rolle gespielt bei der Postenverteilung. Die 2 Realo-Chefs, Habeck und Baerbock, die haben das dann ja ein ganz bisschen begraben im Prinzip. Und jetzt mag das durchaus wieder hochgekocht sein. Ich glaube aber, es spricht vor allem aus diesem Kuddelmuddel da eine große inhaltliche Unzufriedenheit, die sich tatsächlich ein bisschen von diesen Flügelfragen abhebt. Also, wir gucken uns die Grünen an. Der Wahlkampf ist nicht so gelaufen, wie man sich das gewünscht hatte. Man hätte sich echt mehr erhofft. Und irgendwie hatte man für diesen Wahlkampf auch alles der Parteilinie untergeordnet und auch ein vergleichsweise zahmes Programm gemacht. So, das war total enttäuschend, hat man nicht aufgearbeitet danach. Und inhaltlich muss man jetzt im Koalitionsvertrag viele Kompromisse machen. Und auf den letzten Metern hat man dann nicht mal das Verkehrsministerium bekommen, womit einige fest gerechnet hatten. Und ich glaube, da sitzt der Frust bei einigen echt tief. Und das hat sich jetzt in diesem Streit um die Besetzung etwas Bahn gebrochen.
Cem Özdemir, der gilt ja auch als Realo, auch wenn wir jetzt nicht von den ganz klassischen Flügeln, wie du schon gesagt hast, immer unbedingt noch von ausgehen können. Aber er galt jetzt bisher auch nicht unbedingt als Agrarexperte. Warum hat er sich deiner Einschätzung nach am Ende dann doch als künftiger Landwirtschaftsminister durchgesetzt?
Ich glaube, da spielen mehrere Gründe eine Rolle. Zum einen hätten die Grünen das nicht machen können, ein komplett weißes Kabinettsteam zusammenzustellen. Das hätten viele WählerInnen ihnen übel genommen und auch viele aus der Partei. Die Grünen waren ja zuletzt bemüht, in dieser Hinsicht einfach diverser zu werden, mehr Leute auch mit nicht weißer Hautfarbe in die Partei zu holen, einzubinden. Und da hätte man sich unglaubwürdig gemacht, wenn man jetzt nur Kartoffeln aufstellt. Und Özdemir hat einfach auch ein wahnsinnig gutes Ergebnis hingelegt. Bestes Direktmandat für die Grünen geholt.
40%, in Baden-Württemberg. Ne? Glaube ich.
Ja, war er damit einfach ein Zugpferd für den Wahlkampf. Und das haben auch Teile seines Landesverbandes zuletzt einfach nochmal hervorgehoben. Dass es jetzt Agrar geworden ist, ja, das war halt noch übrig, ne? Stringenter wären Verkehr oder Außen gewesen. Aber das Außenministerium hätte man Baerbock auch nur noch schwer abnehmen können, nachdem ja der einstigen Spitzenkandidatin jetzt auch die Vizekanzlerin-Rolle verwehrt wurde.
Cem Özdemir wäre der erste Minister mit türkischem Migrationshintergrund. Das vielleicht noch kurz als Erklärung dazu. Den kennen die meisten. Bei den beiden Frauen, die auch jetzt Ministerinnen werden sollen, da muss man sagen, die kennen jetzt wahrscheinlich nicht alle, vor allem nicht alle außerhalb der Grünen. Fangen wir mal mit der voraussichtlich neuen Umweltministerin Steffi Lemke an. Was sollte man über sie wissen?
Die kommt aus dem Landesverband Sachsen-Anhalt, gebürtig aus Dessau und ist eine Umweltpolitikerin wirklich aus ganzem Herzen. Die war Ende der 90er bis Anfang der Nullerjahre schon mal im Bundestag, jetzt durchgängig seit 2013 und in der letzten Legislaturperiode Obfrau im Umweltausschuss. Eines ihrer Schwerpunktthemen ist der Artenschutz. Und was ich da ganz besonders spannend finde, sie ist Diplom-Agraringenieurin, also auch Landwirtschaftsexpertin. Und in der Umweltpolitik, da kommt es ja ganz entscheidend darauf an, Umweltinteressen und Landwirtschaftsinteressen zusammenzubringen. Ich glaube, so eine bessere Besetzung aus grüner Parteiperspektive jedenfalls hätte es in diesem Amt kaum geben können.
Also absolute Fachfrau, so hört sich das auf jeden Fall an. Neue Familienministerin soll Anne Spiegel werden. Wer ist sie und wie gut kennt sie sich in ihrem Fachgebiet aus?
Anne Spiegel ist studierte Geisteswissenschaftlerin, Politik, Psychologie und Philosophie und bringt einen kleinen Rucksack voller Regierungserfahrung mit, und zwar aus Rheinland-Pfalz. Derzeit ist sie da Ministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität. Das macht sie seit Anfang des Jahres bzw. seit der Neubildung des Kabinetts im Frühjahr. Und davor war sie 5 Jahre lang Ministerin für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz. Das ist da der Zuschnitt des Landesministeriums in Rheinland-Pfalz. Und in diesem Amt hat sie dann auf Länderebene anknüpfend auch an ihre Amtsvorgängerin Initiativen zur Ehe für alle im Bundesrat eingebracht und sich außerdem für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie eingesetzt. 2018 hat sie ihr Baby mit in die Sitzung des Bundesrates gebracht, wenn auch nicht ganz bis ans Redepult.
Was würdest du jetzt sagen, wenn man sich die ganze Debatte und wie das alles abgelaufen ist anschaut, ist die Ruhe, die die Grünen eine Zeit lang ja schon suggeriert haben, also die gerade Robert Habeck und Annalena Baerbock ja suggeriert haben, dass die Partei geeint ist und dass die alten Flügelkämpfe weg sind, ist diese Ruhe jetzt endgültig vorbei und müssen wir uns darauf einstellen, dass da wieder mehr gestritten wird?
Ja, endgültig, das kann man nie sagen. Ich glaube, es wird jetzt schon auch eine harte Bewährungsprobe, die Regierungsbeteiligung, weil man einfach viele Kompromisse eingehen muss. Was die Grünen aber am Ende eint, das ist ihr Willen, Deutschland ökologischer zu machen. Und darum werden sie sich auch in Zukunft vereinen.
Sagt Ann-Kathrin Büsker, unsere Deutschlandfunk Nova-Korrespondentin im Hauptstadtstudio über die Grünen und die nicht ganz einfache Verteilung der MinisterInnenposten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich habe in den letzten Wochen eine recht interessante Beobachtung an mir selbst gemacht. Ich freue mich, wenn ich kontrolliert werde. Also ich freue mich, wenn jemand mein Impfzertifikat sehen will und wenn ich dann zum Abgleich sogar noch meinen Perso zeigen muss, dann denke ich mir, yes, hier wird das richtig gut kontrolliert. Es gibt mir einfach ein sichereres Gefühl, dass das mit den 2- oder 3G-Regeln ernst genommen wird. An der Hochschule Düsseldorf, da heißt es jetzt, zeigt eure Armbänder. Da hat das Wintersemester ja auch vor einigen Wochen begonnen. Viele Veranstaltungen finden in Präsenz statt. Und damit die Studis nicht jeden Tag lange anstehen müssen, am Eingang gibt es da verschiedenfarbigen Armschmuck. Unsere Korrespondentin Vivian Leuer hat sich das angesehen. Vivian, wie genau funktioniert das?
Ja, wer in die Gebäude der Hochschule Düsseldorf rein will, also zu den Vorlesungen, aber auch in die Bibliothek oder Mensa, der muss eben dieses, wie du schon sagtest, Bändchen tragen. Das gibt es, wenn man geimpft, genesen oder getestet ist. Da gilt noch 3G. Mal gucken, wie lange noch. Aber auf jeden Fall müssen diese Zertifikate, geimpft oder getestet zum Beispiel, vorher abgeholt werden. Der Campus ist relativ überschaubar, die Wege kurz. Und das klappt wohl auch ganz gut. Es gibt dann diese Bändchen in verschiedenen Farben, also Geimpfte und Genesene, dürfen ihre Bändchen auch mehrere Tage benutzen. Das war früher weiß, jetzt ist es hellblau. Die Getesteten kriegen jeden Tag eine andere Farbe. Die ist auch so richtig knallig meistens. Also schon zu sehen, dass sie getestet sind. Diese Dauerbändchen, also die sind alle aus reißfestem Papier. Die sollen quasi dann auch mal eine Woche halten. Aber naja, so wirklich dauerhaft geht das nicht, erzählten mir Studierende.
Ja, also ich habe zum Beispiel...
ein bisschen abgeranzt,
genau.
Schon.
Also so eine Klammer dran gemacht, damit ich das jemand neu hören muss, ja.
Ist ja fast wie auf dem Festival.
Ja, genau, das wurde auch häufig gesagt. Wobei man da ja mittlerweile schon manchmal so Stoffbändchen kriegt, ne?
Ja. Ja,
also voll. Diese Papierbändchen, ich sag mal, zweimal geduscht, dann sind die schon abgeranzt. Aber was man wirklich sagen muss, es gab jetzt auch immer mal Impfmobile da an der Hochschule, gibt es ja auch bei vielen Unis deutschlandweit. Und es hat wohl wirklich was gebracht, sagte mir eine Sprecherin von der Uni.
Viele Studierende haben sich dort impfen lassen und die Nachfrage war durchaus groß. Also wir haben das nicht erhoben, aber so das Gefühl und die Ausgabe der Bändchen für vollständig geimpfte Personen steigt.
Also das war Simone Fischer, Sprecherin der Hochschule Düsseldorf, und sie sagt, seit diese Bändchen, also sei es jetzt wieder Präsenz gibt Anfang des Wintersemesters und dann immer mal auch die Impfmobile da waren, werden die auch echt gut genutzt.
Aber das heißt, wenn du sagst, es gibt verschiedenfarbige Bändchen für diejenigen, die geimpft und genesen sind, und dann eben richtig knallige Bändchen für Leute, die in Anführungszeichen nur getestet sind. Dadurch ist natürlich sofort erkennbar, wer geimpft oder genesen ist und nicht. Ne? Wir wissen alle, dass die Debatte ums Impfen ziemlich hart geführt wird. Wie finden das die Studierenden, wenn man das sofort sieht?
Das ist wirklich ein geteiltes Meinungsbild. Also ich habe da so und so gehört. Am besten hören wir auch mal rein, was mir die Studierenden da erzählt haben.
Die einen sind grün, also zum Beispiel für heute. Und die sind dann zum Beispiel getestet nur. Wenn die anderen sind weiß, okay, die sind geimpft. Ja, ist so ein bisschen Klassengesellschaft.
Ich bin auch noch nicht so lange geimpft. Und ich war eine sehr lange Zeit halt, hatte ich ein Bändchen für einen Test. Das war schon komisch für mich, muss ich schon sagen.
Unter Druck setzen geht gar nicht mit dem Impfen. Jeder sollte schon sich frei entscheiden können, ob er sich impft oder nicht.
Das habe ich häufiger gehört. Also Druck finden sie nicht gut. Das haben mir selbst Geimpfte gesagt. Aber klar, es setzt einen unter Druck, ne? Dann plötzlich so dieses knallig farbige Impfbändchen zeigen zu müssen.
Ja, und deine Garderobe musst du auch drauf abstimmen, ne? Das ist ja auch noch ein Faktor. Jetzt darf ja jede Hochschule selbst festlegen, wie sie mit den jeweiligen Corona-Verordnungen des Landes umgeht. Also ob man jetzt zum Beispiel solche Bändchen als Kontrolle nimmt oder andere Dinge macht, um eben die Regeln zu kontrollieren. Was hörst du da, wie das an anderen Unis läuft?
Ziemlich durcheinander. Also tatsächlich, es gibt ja auch große Städte, die mehrere Unis haben, wo dann Unterschiedliches auch gehandhabt wird. Zum Beispiel an der Uni Köln werden Impfsticker auf den Studieausweis geklebt. Es gibt auch manche Unis nehmen Hörsaalpässe quasi, die kriegt man dann extra ausgezeigt, die muss man vorzeigen. Manche Unis, an der Uni Osnabrück gab es jetzt da einen großen Streit drüber, die setzen nämlich nur auf sporadische Kontrollen, finden einige dann richtig doof, weil sie sich unsicher fühlen, wenn nur sporadisch kontrolliert wird. Also da ist noch ziemliches Durcheinander. Jeder probiert so ein bisschen aus, was Best Practice ist. Aber überall bleibt natürlich auch die Gefahr, dass selbst wenn viele geimpft sind und das dann auch nachweisen können, das Virus trotzdem mit dabei ist. Ne? Bei einer großen Präsenzvorlesung. Wir wissen mittlerweile, dass auch Geimpfte infektiös sein können. Und da habe ich dann die Studierende auch gefragt, ob sie sich denn trotzdem jetzt sicher fühlen oder bei den steigenden Inzidenzen nicht so sehr. Und die meisten haben mir gesagt, sie wollen unbedingt vor Ort bleiben. Also sie, egal welches System es gibt, sie wollen, dass es irgendwie vor Ort weitergeht. Hören wir nochmal rein.
Also online macht das nicht so viel Sinn, finde ich. Wir arbeiten auch oft in Gruppen und das funktioniert in Präsenz einfach besser.
Ja, ist schon sehr wichtig. Besonders bei uns ist es sehr praktisch alles und deswegen ist es schon ganz cool, wenn man diesen Austausch mit den anderen Kommilitonen hat.
Ja, und manche sagten auch, sie kannten dann den einen oder anderen, wie es an der anderen Uni ist. Und irgendwie ist es ihnen egal. Hauptsache, sie können durch so ein System dann wirklich weiter vor Ort sein.
Also verschiedenfarbige Armbänder, Impfsticker oder Hörsaalpässe. Wie Hochschulen in Nordrhein-Westfalen die 2- oder 3G-Regeln kontrollieren, das hat uns Deutschlandfunk Nova-Reporterin Vivian Leue erklärt. Danke, Vivian, für den Überblick.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Na? Habt ihr ihn auch schon gelesen? Den Koalitionsvertrag zwischen SPD, Grünen und FDP? Da steht ganz schön viel drin. 177 Seiten sind gefüllt worden. Wir schlagen jetzt Seite 75 auf. Thema Bürgergeld. Hartz IV soll abgeschafft und durch ein Bürgergeld ersetzt werden. Bei diesem Bürgergeld soll es Geld für Weiterbildung geben. Sanktionen, wenn man zum Beispiel mal seinen Termin im Jobcenter verpasst, die sollen erstmal für ein Jahr ausgesetzt werden. Und auch das Vermögen soll in den ersten beiden Jahren nicht angerechnet werden. Ist das der große Wurf, haben wir uns gefragt. Und darüber gesprochen habe ich mit Helena Steinhaus. Sie ist Gründerin des Vereins Sanktionsfrei. Der unterstützt Menschen, die von Hartz-IV-Sanktionen betroffen sind und setzt sich unter anderem für ein bedingungsloses Grundeinkommen ein. Frau Steinhaus, sind Sie zufrieden mit den Plänen der Ampelkoalition?
Nee, das reicht leider nicht aus. Also es ist vielleicht besser, als wenn jetzt die Sanktionen ganz normal weiterliefen, weil es besteht die Chance, dass vielleicht sich noch was ändert innerhalb dieses Jahres. Aber ich bezweifle es und befürchte, dass einfach die Paragraphen überarbeitet werden, so wie es auch vom Bundesverfassungsgericht gefordert wurde. Und das würde dann bedeuten, dass eben letztendlich weiterhin Sanktionen verhängt werden können, aber wahrscheinlich mit verschärfteren Regeln. Und das beendet das Problem nicht.
Es hat aber ja jetzt Überarbeitungen eben auch der Regelungen gegeben. Es gibt viele Neuregelungen jetzt bei dem Bürgergeld. Gibt es da in Ihren Augen durchaus auch positive Aspekte?
Ja klar, es gibt positive Aspekte. Das ist zum Beispiel, dass das Schonvermögen erhöht werden soll, dass Kinder und Jugendliche arbeiten gehen können dürfen, ohne dass das Geld angerechnet wird der Bedarfsgemeinschaft. Außerdem soll in den ersten 2 Jahren die Angemessenheit der Wohnung nicht angezweifelt werden und auch sollen die Energiekosten unter anderen Parametern bemessen werden. Das klingt ganz gut.
Das hört sich ja erstmal nach einigen Sachen an. Also wenn man das so liest auf Seite 75 im Koalitionsvertrag, denkt man ja schon, da ist ja schon einiges, was jetzt angegangen werden soll.
Naja, genau, aber es ist letztendlich, also es arbeitet sich an dem System Hartz IV ab. Man kann jetzt nicht sagen, es ist ein neues System, es ist ein Bürgergeld, sondern es ist einfach Hartz IV, was ein bisschen abgeändert wird. Und das Riesenproblem an Hartz IV ist, dass es viel zu wenig ist zum Leben. Man kann keine gesellschaftliche und soziale, kulturelle Teilhabe davon schaffen. Und auch die Sanktionen sind ein Riesenproblem und dann auch das Stigma, was auf Hartz IV-Beziehenden lastet. Und also das generelle Gefühl, was damit transportiert wird, das ist ein bisschen komplexer, als dass man das damit ändern könnte, dass man ein paar Regularien verbessert.
Das heißt, das wären in Ihren Augen dann eher kosmetische Veränderungen und keine Überwindung von Hartz IV, wie es ja SPD und Grüne vor der Wahl eigentlich machen wollten.
Ja, ganz genau.
Was wäre denn, wenn Sie sagen, es ist weiterhin eine Stigmatisierung und es ist kein wirkliches Bürgergeld? Was bräuchte es, um ein in Ihren Augen richtiges Bürgergeld dann zu haben?
Es bräuchte einen höheren Regelsatz und da sprechen wir von rund 650 Euro. Das sind ungefähr 200 Euro mehr, als es zurzeit sind. Dann würden tatsächlich auch die Kriterien berechnet werden, die berechnet werden müssen, um eben eine armutsfeste Grundsicherung zu garantieren. Mhm. Und die Sanktionen würden abgeschafft und es würde auch eine ganz andere Kommunikation im Jobcenter stattfinden. Die Briefe, die bisher verschickt werden, die Ansprache ist, sage ich mal, nicht besonders menschenfreundlich und da müssen wir hin.
Machen Sie mal ein Beispiel, weil im Koalitionsvertrag steht ja beispielsweise, dass es auf Augenhöhe eben auch stattfinden soll, auch die Vermittlung dann. Aber was ist da, was läuft da in Ihren Augen verkehrt?
Genau, ich weiß ja nicht, wie die das konkret vorhaben umzusetzen. Ich lasse mich da gerne positiv überraschen. Bis jetzt haben sie ja noch keine wirklichen Aussagen dazu gemacht. Und zurzeit ist es eben so, dass jede Einladung mit einer Sanktionsandrohung versehen wird. Mhm. Das heißt, dass eben, wenn man nicht kommt, das Geld gekürzt wird. Und dann hat man in vielen Situationen auch einfach gar keine Wahl. Also diese Freiwilligkeit, die einem da vorgegaukelt wird, die existiert in dem Sinne gar nicht. Und man ist als leistungsempfangende Person grundsätzlich am kürzeren Hebel, wenn einem dann also zum Beispiel Maßnahmen vermittelt werden, die überhaupt gar nicht zu einem passen. Dann hat man nicht die Chance zu sagen, ich möchte die nicht machen. Oder wenn einem ein Job vermittelt wird, der weder zu den Qualifikationen passt, noch zu den Lebensumständen, auch dann hat man keine Entscheidungswahl. Und ganz wichtig ist mir auch zu sagen, also die meisten Hartz IV-Beziehenden wollen ja arbeiten und die wollen ja auch Wege finden, um wieder in Arbeit zu kommen. Aber man kann nicht die Menschen in die Arbeit pressen.
Jetzt sollen ja die Sanktionen für ein Jahr ausgesetzt werden, bis Ende 2022. In der Zeit sollen die Regelungen neu organisiert werden. Macht Ihnen das doch vielleicht auch noch ein bisschen Hoffnung, dass die Sanktionen dann vielleicht doch noch komplett abgeschafft werden könnten?
Ich bin da nicht besonders hoffnungsvoll, ehrlich gesagt. Also vielleicht ein letzter Funke bleibt da, ich hoffe es und ich werde auf jeden Fall mit meiner Arbeit oder wir werden mit unserer Arbeit alles daran setzen, aber ich glaube, es weist eher, also dieses Sanktionsmoratorium weist eher darauf hin, dass sich die Ampel nicht entscheiden konnte sozusagen, wie sie mit Sanktionen verfährt und deswegen überarbeiten sie jetzt die gesetzlichen Grundlagen, so wie es auch gefordert wurde vom Bundesverfassungsgericht.
sagt Helena Steinhaus vom Verein Sanktionsfrei. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Steinhaus.
Ja, danke auch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich weiß nicht, wie viele Mails ich heute in meinem Spam-Ordner hatte. Black Friday ist hier. Spare 100 Euro bei deiner nächsten Bestellung. 20% auf alles. Die ganze Woche schon werden uns angebliche Schnäppchen nachgeworfen. Die Black Week mündet im Black Friday, der ist heute. Und enden tut das Ganze dann am Cyber Monday, der ist am Montag. Natürlich auch mit dabei Angebote für neue Kleidung. Egal ob Wintermantel, Stiefel, alles dabei. Am besten noch mit tickenden Zeituhren neben den Preisen. Dieses Angebot gilt nur noch bis 24 Uhr. Wir von Deutschlandfunk Nova nutzen diesen Tag heute, um auf ein Thema aufmerksam zu machen, was in dem Kontext auch ziemlich wichtig ist, und zwar das Thema Fast Fashion. Es gibt nämlich gerade ziemlich schockierende Bilder aus der Atacama-Wüste. Ilka Knigge aus dem Deutschlandfunk Nova-Team hat dazu recherchiert. Ilka, lass uns nach Chile schauen, in die Atacama-Wüste. Da gibt es riesige Berge von Kleidung. Woher kommen die?
Aus der ganzen Welt, so sagt es ein ehemaliger Hafenmitarbeiter aus Iquique. Die Nachrichtenagentur AFP, die hat dazu recherchiert und die berichtet heute, allein im Hafen der nordchilenischen Stadt Iquique, da kommen 59.000 Tonnen Kleidung pro Jahr an. Das ist gebrauchte Ware oder sogar unverkaufte neue Ware, die dorthin weiterverkauft wird. Ein Teil geht dann an Händler aus Santiago de Chile oder wird in andere lateinamerikanische Länder verschickt. Über die Hälfte, 39.000 Tonnen, landet aber auf Mülldeponien in der Wüste, so berichtet das AFP. Der Spiegel, der schreibt, das passiere, weil niemand die Zölle zahlen könne oder wolle, die beim Weitertransport anfielen. Und das ist alles natürlich ein riesiges Problem für die Umwelt, aber eben auch für die Menschen, die dort vor Ort leben.
Ja, auf den Bildern sieht man auch Menschen, die dann eben ja mit Familien in diesen Müllbergen sitzen. Welche Auswirkungen haben diese Berge von Müll in der Wüste auf die Menschen, die da leben, und auch auf die Umwelt?
Moira Rojas, die ist Regionalsekretärin des chilenischen Umweltministeriums, die sagt, die Mülldeponien, die liegen eben ganz in der Nähe von bewohnten Orten.
Kein Zweifel, diese Mülldeponien und Textilabfälle sind ein großes Problem für die Umwelt. Sie verursachen oft Brände, das verschmutzt die Luft. Und das betrifft auch die Anwohner, denn die Deponien befinden sich ganz in der Nähe von besiedelten Gebieten.
Wenn man sich diese Kleidung mal anschaut, dann ist das eben so, dass viele Kunstfasern aus Erdöl bestehen und die sind auch mit Chemikalien behandelt worden. Die brauchen sehr, sehr lange, bis die zerfallen, und Mikroplastik bleibt am Ende zurück. Da hilft es auch kaum, dass wenigstens einige Unternehmen weniger schädliche Chemikalien bei der Produktion verwenden. Das hat eine Greenpeace-Untersuchung von dieser Woche gezeigt.
Gibt es denn konkrete Zahlen, wie sehr die Fast-Fashion-Industrie unsere Umwelt belastet?
Ja, laut Greenpeace hat die Textilindustrie die Lieferkette mit den dritthöchsten Treibhausgasemissionen weltweit. Davor liege nur noch die Baubranche und die Lebensmittelbranche, sagt Greenpeace.
Krass.
Zahlen von der UN, die zeigen, es wird immer mehr produziert. Zwischen dem Jahr 2000 und 2014, da hat sich die Produktion von Kleidung verdoppelt. Es gibt also diese Woche auch viel, viel Gegenwind zu diesem Black Friday. Morgen ist zum Beispiel der Buy Nothing Day. Das ist so ein konsumkritischer Tag, der dagegen halten soll. Man soll nichts kaufen. Die Europa-SPD, die hat heute den Hashtag Black Fair Day gestartet, um für das EU-Lieferkettengesetz zu werben. Und auch Greenpeace fordert diese Woche von der neuen Bundesregierung der Fast-Fashion-Industrie den Kampf anzusagen.
Wie genau soll das passieren?
Viola Wohlgemuth, die ist die Ressourcenschutzexpertin bei Greenpeace, und ihr schwebt das hier vor.
Wir brauchen das Vernichtungsverbot für Neuwaren, was wir eigentlich schon im Gesetz haben, die sogenannte Obhutspflicht, und die aber nicht strafrechtlich verfolgt wird. Und was uns vorschwebt, ist, dass wir 10% der deutschen Innenstädte die Verkaufsflächen für Alternativen für den Neukauf bereitstellen müssen, und das bis 2030.
Zu ihrem ersten Vorschlag, Recherchen vom ARD-Magazin Panorama und von der Zeit im Mai, die hatten gezeigt, dass zum Beispiel im niedersächsischen Winsen im Amazon-Lager massenweise neue Ware, die zurückgeschickt worden ist,
weggeworfen wird und das eben ohne Strafe. Darauf spielt sie zum Beispiel an. Und außerdem wünscht sie sich eben mehr Raum für Gebrauchtläden in den Innenstädten. Nicht nur im Fashion-Bereich, sondern zum Beispiel auch in Sachen Elektronik. Ich habe mir mal den Koalitionsvertrag angeschaut. Da ist festgehalten, dass die zukünftige Bundesregierung eine Kreislaufwirtschaft und langlebige, wiederverwendbare, recycelbare Produkte fördern möchte. Hm, immerhin. Und das ist klar, an so einem Tag wie heute, da wird natürlich auch eingefordert, dass dieses Versprechen eingehalten wird.
Der Black Friday beendet heute die Black Week. Eine Woche voll mit Angeboten und voll mit Kritik an der Fast Fashion Industrie. Die Hintergründe für euch hatte Ilka Knigge aus dem Deutschlandfunk Nova Team. Danke.
Deutschlandfunk Nova Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.